dem nächsten Top jetzt widmen. Das ist Top 2 in öffentlicher Sitzung, VSME, und da geht es um eine Befragung, wo wir eine vorläufige Auswertung vorgestellt bekommen durch Robert Kirchner und Kathi Beiersdorf. Die haben sich in den letzten Wochen da sehr stark verdient gemacht, im Sinne von Stakeholder-Interviews zu führen. Ich will auch nochmal hervorheben, auch nochmal den besonderen Aufwand oder auch Einsatz bis fast zur Erschöpfung, was das Thema ja auch dieser VSME-Eingabe anging, an das BMJV nochmal ganz herzlichen Dank nochmal an beide auch für diese, nochmal so auch wirklich schnelle und gute Arbeit. Aber jetzt widmen wir uns der vorläufigen Auswertung und übergebe jetzt den beiden praktisch das Wort.
Herzlichen Dank, Georg. Ja, guten Tag in die Runde. Ich würde starten mit der Einleitung und würde dafür durch die Covernoten nochmal durchführen, die wir öffentlich verfügbar gemacht haben. Die vorläufige Sitzungs- oder die vorläufige Zusammenfassung der Auswertung ist noch nicht öffentlich. Die ist sozusagen als auch nicht öffentliche Unterlage verschickt worden. Was wir noch öffentlich auch hier für die Unterlagen angefügt haben, ist die Stellungnahme, die Georg gerade angesprochen hat, die wir an das BMJ geschickt haben in der letzten Woche. Für dieses Thema, mit dem wir uns seit Wochen befassen, wir haben im Oktober angefangen, uns nochmal damit auseinanderzusetzen, wie wir zu dem VSME auch noch Rückmeldung geben können in dem Prozess, der eben jetzt ansteht. Und dass die Anfrage vom BMJV kam zur Verbändeanhörung, ist praktisch auch ein Zeichen dafür, dass diese Befassung auf europäischer Ebene und beim nationalen Gesetzgeber eben auch tatsächlich stattfindet, wie der VSME, der delegierte Akt dafür, Rechtsakt dafür, ausgestaltet sein soll. Und das war auch Hintergrund dafür, dass wir uns seit Oktober damit befassen. Es war auch im Oktober noch nicht ganz klar, ob es vielleicht auch noch umfassendere Arbeiten an dem VSME geben könnte. Gibt es vielleicht noch ein zusätzliches Modul? Wir haben diesen viel größeren Anwendungsbereich oder potenziellen Anwendungsbereich für diesen freiwilligen Standard. Wie wird das vor diesem Hintergrund gesehen? Wir hatten ja zur Erarbeitung des VSME auch schon sehr viele Interviews geführt und insbesondere uns mit den Nutzern dieser Informationen auch befasst, einerseits und andererseits eben auch ganz viel Arbeit geleistet bei den kleinen und mittelgroßen Unternehmen, wie sie die Vorschläge sehen und wie das umsetzbar ist aus ihrer Sicht. Und jetzt war eben doch mal die Frage, wir haben andere Rahmenbedingungen, wir haben auch einen anderen oder finalen, von EFRAG finalisierten VSME. Wie wird der eigentlich gesehen und kann dem Ziel entsprochen werden, dass man durch diesen VSME eine möglichst große Harmonisierung erreicht? Gerade in dem Bereich, wo die Unternehmen freiwillig über Nachhaltigkeitsinformationen berichten, dass diese Freiwilligkeit zum Teil eben auch nicht, zwar gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, aber insofern nicht ganz freiwillig ist, weil es eben sehr viele Anforderungen gibt, die von anderen Stakeholdern, von Kunden oder von Banken an die Unternehmen gestellt werden. Das ist auch seit langem bekannt. Das haben wir uns auch mal mit befasst, welche Stakeholder es dort eigentlich alles gibt. Aber das war so ein bisschen das waren die Hintergründe, warum wir uns damit befasst haben. Worum es heute gehen soll, ist, dass wir die vorläufigen Ergebnisse vorstellen, auch diese vorläufige Zusammenfassung, und wir aber auch noch nicht ganz final sind mit den Entscheidungen, wie soll diese finale Auswertung aussehen. Die ist jetzt noch sehr detailliert. Und von der Form her ist da sicherlich noch ein bisschen auch dran zu arbeiten, dass es nicht ganz so detailliert ist. Vielleicht können auch Stakeholdergruppen zusammengefasst werden. Und wir stellen es heute vor, und wenn ihr dazu Anmerkungen habt, uns gerne auch ja, Rückmeldungen geben könnt noch. Wir werden in den nächsten Wochen bis zur nächsten FANB-Sitzung die Auswertung finalisieren und dann auch die finale Version nochmal euch präsentieren. Den Hintergrund hatte ich erläutert, zur Projektdurchführung, dass wir im Oktober angefangen haben, habe ich auch gesagt. Ende Januar hatten wir den letzten Austausch, der stattgefunden hat. Insgesamt haben wir uns mit 17 Stakeholdern ausgetauscht. Ich sage auch so Austausche, weil es waren keine Interviews. Und wir haben also nicht einfach nur Fragen gestellt und auf die Rückmeldung gewartet, sondern es ging wirklich immer darum, welche Themen seht ihr, was ist für den einzelnen Stakeholder besonders relevant, sodass es wirklich eher Austausche waren. Und die waren ursprünglich für 60 Minuten immer angesetzt, sind dann aber häufig auch länger geworden. Es gab öfter mal auch einen zweiten Termin, so dass wir eigentlich eher so bei 60 bis 120 Minuten mit jedem Stakeholder gesprochen haben. Wir haben mit den Erstellern gesprochen, also mit KMU-Erstellern, aber auch mit großen Unternehmen, die eben neu in den potenziellen Anwendungsbereich gekommen sind. Wir haben mit den Nutzern der Nachhaltigkeitsinformationen gesprochen, mit ESRS-Anwendern, mit Banken als Kreditgebern und mit Equity-Investoren, aber auch mit Sustainability-Service-Providern. Und aus der Covernote kann man auch sehen, dass das relativ gleich verteilt war. Also wir haben uns da sehr gefreut, auch mit eurer Unterstützung zum Teil hier auch an die entsprechenden Ansprechpartner zu kommen und hier viele Stakeholder befragen zu können. Genau, für die nächsten Schritte noch. Wir werden das auch mit der Pilotgruppe Ende dieser Woche noch besprechen und dann in der nächsten FANB-Sitzung die Near-Final-Version präsentieren. Und mit dieser Einleitung übergebe ich dann an Robert für die Vorstellung.
Genau, danke Kathi. So, das Dokument müsste jetzt zu sehen sein. Die Auswertungsdatei jetzt so angefangen, dass aus den vielen Einzelmeldungen von den Stakeholdern, die wir bekommen haben, eine Zusammenfassung quasi zu erstellen mit Kernpunkten, die als Executive Summary gleich dieser Auswertung vorangestellt werden. Und mit der würde ich kurz anfangen. Es geht erstmal los mit der Frage der Eignung des VSME-Standards. Und was wir als erstes feststellen, ist, also erstmal der VSME, der dient erstmal ganz verschiedenen Zwecken, von der Bereitstellung von Informationen als auch Berichtsprozessen, die ja beeinflusst, als auch die Datensammlung. Und als solches ist der VSME erstmal schon mal zu schätzen als wertvolles Instrument zur Offenlegung von wesentlichen Nachhaltigkeitsinformationen. Was wir auch rausgehört haben, ist, dass das bei den kleineren Unternehmen eben nicht nur für die Berichterstattung genutzt wird, sondern dass es vor allen Dingen auch Erkenntnisse liefert, erstmal inwieweit man Nachhaltigkeitsrisiken selbst überhaupt ausgesetzt ist und den Fokus überhaupt erstmal in diese Richtung lenken kann. Was wir auch aus den Gesprächen gehört haben von den verschiedenen Stakeholdern, dass es wichtig ist, dass dieser VSME-Standard eine breite Nutzerbasis, also von verschiedenen Stakeholdern genutzt wird und angewendet wird, damit der auch die intendierte Wirkung tatsächlich entfalten kann. Also Nachhaltigkeitsinformationen bereitzustellen, als auch, dass diese von einer breiten Nutzerbasis abgerufen werden. Der im Moment noch, ne, also die Reihenfolge kann sich ja auch noch ändern. Wie gesagt, das ist eine Entwurfsversion. Der dritte Punkt aus den Diskussionen, den wir zurück gemeldet bekommen haben, ist, dass der VSME grundsätzlich auch dazu geeignet ist, in der Grundform diese individuellen Informationsabfragen an KMUs und dann potenziell eben auch jetzt an größere Unternehmen erstmal zu verringern, wenn, und das ist eben der auch von der breiten Nutzerbasis tatsächlich angewendet wird. Dann etwas konkreter von Finanzinstitutionen und ESRS-Erstellern haben wir die Rückmeldung bekommen, dass die vor allen Dingen Informationen brauchen, sowohl aus dem Basis- als auch aus dem Zusatzmodul. Also das wurde mehrfach erwähnt. Da würde dann eins von beiden, also nur das Basismodul, eben erstmal zu wenig Informationen liefern. Am fünften Punkt, dass Unternehmen, die selten nach Nachhaltigkeitsinformationen gefragt werden, entweder weil sie wenig durch Fremdkapital finanziert sind und dadurch auch wenig Interaktion dann mit Finanzinstitutionen oder Kreditgebern haben, oder auch weil in der Wertschöpfungskette, also upstream in der vorgelagerten Wertschöpfungskette, keine Informationen abgefragt werden, dass die eher weniger wahrscheinlich sind, nach VSME zu berichten. So, das sind erstmal die generellen Punkte zur Eignung des VSME-Standards. Dann haben wir noch detailliertere Rückmeldungen auch zur Akzeptanz. Und da ist es erstmal so, dass wir sagen, es ist erstmal wesentlich, auch die Interaktion mit den ESRS im VSME im Auge zu behalten und dass erstmal die Eignung oder beziehungsweise in den ESRS, dass die nicht immer nur Primärdaten abgerufen werden müssen, sondern dass auch Schätzungen genutzt werden können, dass das erstmal schon diese Informationsnachfragen an Nicht-ESRS-Ersteller, also alle potenziellen VSME-Nutzer, deutlich reduzieren kann. Was wir vorhin auch im aktuellen Teil schon angesprochen hatten, dass auch Konzepte und die Terminologie mit dem Technical Advice der ESRS angepasst werden sollten, mit denen im VSME, damit vor allen Dingen auch Unternehmen, die nach VSME jetzt berichten, aber an der oberen Grenze sind und potenziell mal in eine ESRS-Berichtspflicht hereinrutschen, nicht einen kompletten neuen Standard erlernen müssen, sondern dass es eher in ein fließenderer Übergang ist von der VSME-Berichterstattung in die umfangreichere ESRS-Berichterstattung und dass da zumindest die Konzepte sich dann aneinander anlehnen und die Begrifflichkeiten und sich nicht komplett ändern. Weiterhin essentiell ist, dass das geht schon ein bisschen in die Richtung auch Digitalisierung, dass wir die Rückmeldung hatten, dass schon Nachhaltigkeitsberichte erstellt wurden, ob nach VSME oder nach anderen Konzepten. VSME, also kleinere Unternehmen, Abfragen von größeren bekommen haben aus der Wertschöpfungskette und gefragt wurden, die einzelnen Informationen in individuelle Fragebögen zu übertragen, obwohl diese Informationen schon in den Nachhaltigkeitsberichten enthalten waren. Also zusätzlicher administrativer Aufwand, der möglichst verhindert werden soll, weil wenn die Informationen in einem VSME dann berichtet werden einheitlich, dann sollten auch die Abfragen auf Basis dieser Berichte passieren und nicht individuell beim Unternehmen, die dann händisch im Zweifel die Informationen zu übertragen hätten. Genau, und das ist es auch, was wir hatten, dass die Informationen, die von ESRS erstellen beispielsweise genutzt werden, dass die dann möglichst auch einfach so in ihre Datensysteme integriert werden können, ohne noch weitere Anpassungen vorzunehmen, weil insbesondere bei größeren ESRS-Erstellern, die in ihrer Zulieferer, mehr als 70.000 Zulieferer beispielsweise haben, die können dann nicht individuell sich Informationen angucken aus einzelnen VSME-Berichten und gucken, ob da Informationen angepasst werden. Das spielt so ein bisschen darauf zurück, dass es darum geht, möglichst ein festes Datenset im VSME zu liefern, ohne dass da einzelne Datenpunkte individuell angepasst sind oder mal berichtet werden, mal nicht, dass das dann die Nutzung auch, wie gesagt, von ESRS-Erstellern aus VSME-Berichten deutlich stärken könnte. Der letzte Punkt, den wir jetzt hier haben, das ist auch was wir vorhin angesprochen haben, dass man gucken muss, dass die Akzeptanz des VSME auch dadurch gesteigert wird, dass es eine Abstimmung gibt eben mit anderen EU-Verordnungen und Richtlinien, unter anderem, wie gesagt, zur SFDA, die überarbeitet wird, als auch zur CSDDD, als auch, das hatten wir auch schon mal angesprochen, diese Directive Empowering Consumers for the Green Transition, EMCO-Richtlinie, die eventuell, also da geht es erstmal gar nicht um die Berichterstattung, aber die Auswirkungen darauf haben kann, inwieweit freiwillig berichtete Nachhaltigkeitsinformationen eventuell beurteilt werden und ob bestimmte Aussagen da zulässig sind, ob das Richtung Greenwashing geht, dass man darauf zumindest achtet bei der Konzeption dieses Standards und dann dieses delegierten Rechtsakts. Der letzte Punkt, also den wir jetzt bis jetzt in dem Entwurf haben als Summary, wie gesagt im Moment noch etwas ausführlicher, sind Punkte für zukünftige Änderungen und die bei der Überarbeitung dann des VSME alle 4 Jahre auch mit berücksichtigt werden könnten. Und das ist das, was wir auch in unserer Empfehlung oder in unserer Stellungnahme an das BMHV zurückgemeldet haben. Also dass man das If Applicable Principle nochmal angucken könnte nach einer gewissen Erfahrungszeit und gucken, ob es für größere Unternehmen eventuell Anpassungen gibt, ob jetzt alles berichtet wird, sowie die Voraussetzungen erfüllt sind oder ob es irgendeine Art von Wesentlichkeitsanalyse, dass nur wesentliche Informationen bereitgestellt werden, zumindest mal angedacht werden könnten. Der zweite Punkt, der hier unterstrichen ist, dass man gucken müsste man für größere Unternehmen, die nach VSME-Berichten eventuell Datenpunkte noch mit aufnehmen, weil die halt auch zusätzlich abgefragt werden und es dann sinnvoll sein könnte, die in einem VSME-Bericht für die zumindest mit aufzunehmen, als auch den dritten Punkt, dass potenziell auch Punkte eliminiert oder angepasst werden könnten, weil zum Beispiel durch die Überarbeitung der SFDA einzelne Datenpunkte, die jetzt im VSME noch enthalten sind, vielleicht keine Rolle mehr spielen, nicht abgefragt würden. Das ist erstmal so dieses Executive Summary und da würde ich erstmal fragen, ob es dazu erstmal noch Rückmeldungen gibt, weil wie gesagt, das ist eine Entwurfsversion und wir überarbeiten das noch und sind auch an den Rückmeldungen aus dem Fachausschuss interessiert, in welche Richtung das eventuell noch angepasst werden sollte, wenn es da Ideen gibt.
Vielleicht rufen wir den Punkt zum Schluss nochmal auf, im Sinne von...
Machen wir.
Ja.
Okay.
Das
die Methodologie, die würde ich jetzt überspringen, weil Kati das gerade schon vorgestellt hat. Man kann hier nochmal sehen, wie viele Nutzer bzw. Stakeholder wir aus den einzelnen Gruppen interviewt haben. Und kommen dann erstmal zur Vorstellung. Ich würde mich hier auf die wesentlichen Punkte erstmal konzentrieren. Ich fange erstmal an mit den Erstellern und die haben wir nochmal unterteilt in kleine, mittlere Unternehmen und diejenigen, die potenziell unter den VSME fallen, aber als größere Ersteller zu klassifizieren sind. Das heißt deutlich mehr als 250 Mitarbeiter und auch deutlich höhere Umsätze, die im Jahr generieren. Also grundsätzlich wurde zurückgemeldet, also das sind hier drei Spalten, bei Vorschlägen habe ich gerade noch nichts. Erstmal die Frage nach der generellen Eignung oder generellen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die nicht einzelnen Angabepflichten in dem VSME zuzuordnen sind und bei spezifischen Rückmeldungen dann halt ganz konkret auf Basis einzelner Angabevorschriften. Und generell wurde erstmal zurückgemeldet, dass auf jeden Fall das Basismodul auch für die kleineren Unternehmen grundsätzlich geeignet ist, auch die Nachhaltigkeitsrisiken zu berichten und auch selbst erstmal überhaupt zu identifizieren, dass es erstmal keine große Hürde ist oder einen leichten Einstieg liefert, insbesondere auch, wie gesagt, mit dem Basismodul und überhaupt dem VSME-Standard überhaupt erstmal Daten zu erheben und zu berichten. Das als drittes, wie gesagt, das wurde oben gerade schon angesprochen, da kommt es her, dass wir die Rückmeldung hatten, dass zum Teil Kunden immer noch gefordert hatten, dass man einzelne Informationen, die sowieso schon, die im Nachhaltigkeitsbericht schon enthalten sind, nochmal in einzelne Fragebögen beziehungsweise diesen Formulare überträgt und dass das halt sehr zeitaufwendig ist, insbesondere für kleinere Unternehmen, die keine eigene Abteilung oder auch nur eine ganze Mitarbeiterstelle haben für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dass es auch für die kleineren Unternehmen eine Herausforderung ist, Informationen der vorgelagerten Wertschöpfungskette zu erheben, dass sie auch bei den Unternehmen gab es welche, wo die vorgelagerte Wertschöpfungskette dann außerhalb der Europäischen Union ist, wo es dann schwer ist, zum Beispiel überhaupt an Scope 3 Emissionen zu kommen, als auch bei Unternehmen der vorgelagerten Wertschöpfungskette, wo die Unternehmen besonders klein sind, hat sich das auch schwieriger gestaltet, an diese Informationen zu kommen. Konkret zurückgemeldet wurde auch von den kleineren Unternehmen, das war ganz interessant, dass es gibt bei der B2-Angabe geht es darum, was für Verfahrensweisen, Richtlinien und künftige Initiativen hat denn das Unternehmen für die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft, beziehungsweise nachhaltigeren Wirtschaft, dass die alleinige Angabe, ob es diese Initiativen gibt, also ob es Verfahrensweisen, Richtlinien und künftige Initiativen gibt, alleine eigentlich nicht ausreicht und alle von diesen Unternehmen oder der Großteil, der sich dazu gemeldet hat, Rückmeldung gegeben hat, gesagt hat, also dann würden wir aber auch aus dem Zusatzmodul beschreiben, was wir denn da eigentlich machen. Eine weitere Rückmeldung war, dass die Definition der meldepflichtigen arbeitsbedingten Unfälle, wie die eigentlich zu bewerten sind, in Abgrenzung zu denen, die von den Haftpflichtversicherungen dann übernommen werden, wenn es abgrenzt, wie das eigentlich zu bewerten ist, dass die Angabe von Scope 3 Emissionen oft ein Problem ist, weil die Datensammlung selbst oft ein größeres Problem ist und wenn es Daten gibt, dann auch die Frage ist, kann man sich auf die Datenqualität eigentlich überhaupt verlassen, beziehungsweise die ist dann doch sehr fragwürdig und eine konkretere Rückmeldung noch zu einer C6-Angabe war, Da geht es bei C6 im VSME geht es um die Frage, gibt es Richtlinien oder ein Code of Conduct zur Einhaltung der Menschenrechte betreffend der eigenen Arbeitskräfte? Und da muss man das halt angeben und sagen, was man dann da hat, inwieweit das überhaupt eine Relevanz hat, wenn ein Unternehmen allein in Deutschland bzw. der EU tätig ist, das noch einzeln auszuführen. So, dann würde ich jetzt erstmal, das ist erstmal die Rückmeldung nach der Stakeholder-Gruppe der kleinen mittleren Unternehmen, die potenziell dann den VSME anwenden können, ob es da Rückmeldungen gibt, noch andere Erfahrungen ergänzend zu den bisherigen Feststellungen. Okay, also wenn das nicht der Fall ist, uns einfach melden. Dann würde ich übergehen zur nächsten Gruppe. Das sind jetzt die, wie gesagt, die größeren Unternehmen, die aber potenziell immer noch unter die VSME-Anwendung fallen. Und wenn ich mich richtig entsinne, sind es auch Unternehmen, die unter das Value Chain Cap fallen. Also ich glaube, wir hatten kein Unternehmen, Kati, aber korrigier mich, wenn du da noch da genauer Bescheid weißt. Wir hatten, glaube ich, kein Unternehmen, was über 1000 Mitarbeiter und über 400 über 1000 Mitarbeiter, doch über 1000 Mitarbeiter, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Aber wir hatten nur welche, die wirklich, also die nicht ESRS-Anwender wären. Also du meinst,
genau,
die unterscheiden ja, die
genau. Chaincap, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Genau, und da kam jetzt nämlich dann die Diskussion auf, dass bestimmte VSME-Angaben, also weil das halt Unternehmen sind, die sich zum Teil schon darauf vorbereitet haben, nach ESRS zu berichten, eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt haben und dann zurückgemeldet haben, ja, also beziehungsweise sich jetzt mit dem VSME auseinandergesetzt haben, gesagt haben, ja, Moment mal, es gibt ja bestimmte Angaben im VSME, beispielsweise bei B1, B3, B7, da würden wir ja dann wissentlich Angaben machen zu nicht wesentlichen Punkten. Zu nicht wesentlichen Informationen, weil wir das ja aus der Wesentlichkeitsanalyse schon gemacht haben, könnte das nicht potenziell zu Bedenken führen hinsichtlich, dass wir jetzt hier Greenwashing betreiben. Und das hat dann eventuell auch so eine Rückwirkung auf diese EMCO-Richtlinie, wenn das auf der Unternehmensseite publiziert würde, was viele dieser Unternehmen dann auch machen. Die würden das dann eben nicht nur machen, um Daten zur Verfügung zu stellen, sondern diesen Bericht auch veröffentlichen, würde das eventuell in Konflikt mit dieser EMCO-Richtlinie stehen. Dann bei diesen größeren Erstellern, dass die eben nicht nur Empfänger von einzelnen Informationsabfragen sind für die Nachhaltigkeit, sondern auch Sender von Fragebögen. Also sie sind einerseits natürlich dann die Empfänger, die dann Fragen beantworten müssen bzw. Daten zur Verfügung stellen müssen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie auch Fragebögen an die einzelnen an Lieferanten stellen, also aufwärts der Wertschöpfungskette und potenziell dann auch Nutzer schon von VSME-Informationen selbst sein könnten. Hier wurde auch darauf hingewiesen, dass es für einzelne ausländische Tochtergesellschaften oder Niederlassungen eventuell keine Informationen gibt, zum Beispiel was diese Angaben B3 zu Strom und den Greenhouse Gas Emissions angeht, weil man die in manchen Ländern einfach nicht so detailliert bekommt, beziehungsweise nicht als Primärdaten, sondern dass man dann da auch nur auf Durchschnittsinformationen zurückgreifen kann. Ja, bei den spezifischen Rückmeldungen wurde da auch die Frage wieder zu den meldepflichtigen Arbeitsunfällen gegeben, inwieweit die abzugrenzen sind von denen, die von der Berufsgenossenschaft übernommen werden. Es wurde beispielsweise auch gefragt, welchen Informationswert oder zusätzlichen Informationswert das Unadjusted Gender Pay Gap eigentlich liefert und inwieweit die Schulungsstunden tatsächlich dann noch einen Mehrwert liefern, weil halt gesagt wurde, dass das in verschiedenen Branchen sich auch stark unterscheidet und die Frage auch nicht nur ist, ob Schulungen durchgeführt sind, sondern was für Schulungen sind denn das eigentlich? Wie gesagt, Scope 3, das wurde hier allgemein schon erwähnt, das wurde dann auch detailliert zu C3 nochmal zurückgemeldet, dass die Information, die Datensammlung hier sich schwierig gestaltet und wie gesagt, die Datenqualität, wenn es denn dann Daten gibt, auch in Frage gestellt wird. Hinsichtlich der klimabedingten Risiken, da gab es dann zwei Sichtweisen, die wir hier wiedergegeben haben und auch zurückgemeldet wurden. Das eine ist, dass sich Unternehmen damit noch gar nicht so stark auseinandergesetzt haben und vor allem dann der Kontakt auch mit den Versicherern als notwendig erachtet würde, inwieweit bestimmte Risiken, die identifiziert wurden, eigentlich auch versichert werden können. Und die andere Sichtweise war, dass es Unternehmen gab, die gesagt haben, naja, wir haben uns da schon sehr intensiv mit auseinandergesetzt, vor allen Dingen aus Perspektive des Risikomanagements und sich da schon sehr, sehr konkret mit beschäftigt, sodass das erstmal nur so der Stand von bis, was man eigentlich erwarten kann, was unter der C4-Angabe kommt, weil die später für andere Stakeholder nämlich wesentlich sein kann, was steht da eigentlich drin, beispielsweise für Banken, die dann gucken wollen, wenn sie Kredite vergeben, inwieweit ist denn das Geschäftsmodell beispielsweise dieses Unternehmens von bestimmten klimabedingten Risiken eigentlich gefährdet und ist es dem Unternehmen bewusst und nicht nur ist es dem bewusst, sondern wie wird das eigentlich gemanagt? So, ich sehe jetzt zumindest noch keine Hand. ESRS-Ersteller, also jetzt wechseln wir die Perspektive. Wir gehen jetzt von den
kurze Anmerkung, wenn man diese Tabelle links liest, den Large Undertakings, dass man vielleicht irgendwie nochmal klar macht, dass das potenzielle VSME-Anwender sind. Weil das wir ich habe erst drauf geguckt und mir war es dann nicht so ganz klar.
Das ist jetzt, weil ich das übersprungen habe. Also hier würde es potenziell, aber das kann man in die Tabelle auf jeden Fall noch mit
aufnehmen. Ja, einfach nur vielleicht, das ist ja nur ein.
Ja. Genau.
So, machen wir weiter.
Wir wechseln jetzt die Perspektive und gehen jetzt zu den Nutzern der VSME oder potenziellen Nutzer von VSME-Informationen und haben jetzt mit ESRS-Erstellern gesprochen. Und da muss man sagen, da ist die Eignung, ich sag mal, im besten Fall eingeschränkt. Auch wenn das eigentlich der Grund ist, warum es diesen VSME-Standard oder mit dem Value Chain Cap auch überhaupt gibt. Es wurde erstmal zurückgemeldet oder ein Punkt, der zurückgemeldet werden wurde, ist gerade bei großen Unternehmen, die ESRS-Ersteller sind, die weltweit tätig sind, bräuchte man Nachhaltigkeitsinformationen nicht nur auf europäischer Basis, sondern eigentlich auf einer weltweiten Basis. Und wie gesagt, der VSME gilt dann für Europa und das ist eben dann nur ein Teil der Informationen, die berichtet werden müssen. Und der andere Teil, der ist dann quasi, kann auch nicht aus der EU reguliert werden, dass das ein Problem ist. ESRS-Ersteller selbst sind auch, genauso wie auch eben schon bei den größeren VSME-Nutzern, sowohl Sender als auch Empfänger von Nachhaltigkeitsinformationen und Fragebögen. Und oft ist es auch so, dass die eben sektorspezifisch auf bestimmten Plattformen registriert sind, bestimmte Informationen teilen müssen, sodass die Anfragen, die sie selbst erhalten und abfragen, nicht jetzt unbedingt aus einer ESRS-Berichtspflicht kommen, sondern einfach aus der gelebten Praxis oder, das ist der Punkt hier unten, dass die Anforderungen halt auch einfach aus Markterwartungen heraus generiert werden, die diese ESRS-Ersteller dann erfüllen müssen und im Zweifel auch diese Anfragen weiterleiten, innerhalb der Wertschöpfungskette dann eventuell eben auch an die kleineren, mittleren Unternehmen, die jetzt nach VSME berichten. Und nicht unbedingt alle Datenpunkte, die da erwartet werden, die sind, die im VSME berichtet werden. Hier wurde auch zurückgemeldet, dass es Sinn machen würde, dass die Angaben und Konzepte, die im VSME genutzt werden, auch mit dem Überarbeiten, also jetzt Stand Technical Advice der ESRS angepasst werden sollten, weil es halt Unternehmen geben kann, nicht nur größere, die von einer VSME-Berichterstattung in eine ESRS-Berichterstattung rutschen. Es kann ja auch sein, dass es ESRS-berichtspflichtige Unternehmen gibt, die dann irgendwann zum Beispiel unter die Umsatzgrenze fallen und dann nach VSME berichten. Und wenn sie das dann machen würden, dass dieser Übergang einfacher gestaltbar ist, wenn die Konzepte aufeinander abgestimmt sind. Es wurde zurückgemeldet, dass die ESRS-Ersteller, also die Großen, nicht die Möglichkeit haben, einzelne VSME-Daten individuell zu lesen, einzelne VSME-Berichte zu lesen, sondern die müssen halt in Datenbanken verfügbar sein und dort abgerufen werden. Oft, und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, wird beispielsweise EcoVadis genutzt. Und der Vorteil, wie uns berichtet wurde, ist, dass nicht nur die Daten dort alle aufbereitet werden, sondern dass es auch schon eine Bewertung dieser Nachhaltigkeitsdaten gibt. Und das jetzt alles auf die großen Unternehmen zu verlagern, das müsste man denen halt so einfach wie möglich machen, beziehungsweise dann gucken, auch wenn es nicht das vorrangige Ziel ist, dass EcoVadis halt die Daten dann so nutzt, wie die bereitgestellt werden. Und das heißt, dass es auch möglichst standardisiert ist und nicht individuell, weil da aus der Konsequenz würden sich dann halt Probleme ergeben, dass diese Daten dann im Zweifel nicht genutzt würden. Ja, es wurde auch angemerkt, dass wenn dann Informationen berichtet werden und im VSME-Standard eben keine Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt wird, dass ja auch an die größeren Unternehmen dann in der Wertschöpfungskette Informationen geliefert werden, die nicht wesentlich sind, über die die wiederum berichten müssen, dass das auch ein Problem ist, dass sie gesagt haben, also wenn, dann sind wir an den wesentlichen Informationen interessiert. Und der letzte Punkt, den wir auch schon öfter hatten, sehr häufig ist man halt an produktbezogenen Informationen interessiert und nicht an unternehmensbezogenen Informationen, die halt über den VSME-Standard zur Verfügung gestellt werden. Zeit mal ein bisschen im Auge behalten. Konkretere Rückmeldungen, wie gesagt, produktbezogen hatten wir schon. Das ist dann insbesondere bei den Scope 1 bis 3 Emissionen, dass die eben nicht unternehmensbezogen, sondern produktbezogen benötigt werden. Nichtsdestotrotz, zu den Scope 3 Emissionen wurde auch gesagt, es ist trotzdem hilfreich, also bevor man keine Informationen hat, dass man zumindest auf der Unternehmensebene diese Informationen zur Verfügung gestellt bekommt. Das wäre auf jeden Fall schon mal hilfreicher als keine Informationen, auch wenn an sich produktbezogene Informationen benötigt werden. Hinsichtlich der klimabedingten Risiken, wurde für die C4-Angabe im VSME-Standard gesagt, dass die schon wesentlich ist, weil das ist halt der Punkt, mit dem auch betrachtet wird, welche Risiken haben wir denn eigentlich in unserer vorgelagerten Wertschöpfungskette hinsichtlich klimabedingter Risiken, wie sind die Geschäftsmodelle unserer Lieferanten diesen Risiken ausgesetzt, dass es dazu Angaben braucht. Unklarheiten gibt es dann beispielsweise, weil im VSME-Standard noch das Bruttoprinzip Gross angewendet wird, ohne das weiter zu erläutern, was in den überarbeiteten ESRS jetzt im Technical Advice so in der Art nicht mehr vorgesehen ist, dass man das aufeinander abstimmt, als auch bei Angaben zu schweren Menschenrechtsverletzungen, die ja nach der CSDDD auch abgefragt werden, dort es aber eine Unterteilung gibt nach Severe Adverse Impacts und Adverse Impacts. Der VSME-Standard fragt aber quasi nur nach Severe Negative Human Rights Incidents. Der kennt gar nicht die Adverse Impacts und da wäre die Frage, ob hier noch eine Abstimmung erfolgen muss, weil ansonsten würde es ja heißen, dass zumindest hinsichtlich des Lieferkettengesetzes, also des CSDDD, Informationsabfragen weiterhin individuell an die KMU gestellt würden. Okay. Das wäre der Punkt zu den ESRS-Erstellern. Falls es hier keine Anmerkungen oder Rückfragen gibt, würde ich dann an Kati übergeben zu den Equity Investors. Tanja.
Ja, genau. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr hattet auch mit meiner Kollegin im Einkauf gesprochen, ja, wenn das Gespräch hoffentlich zustande gekommen ist. Neben der Tatsache, ne, dass es natürlich genau der Punkt ist, nur Europa hilft bei den internationalen Lieferketten tatsächlich bei uns dann nur bedingt weiter. Aber noch viel elementarer ist, dass in aller Regel die Hauptrisiken in unseren Wertschöpfungsketten eben nicht bei den europäischen Zulieferern liegen, sondern eben bei den Lieferanten außerhalb Europas. Und da ist natürlich der Need für Informationen weitaus höher. Also das ist eben bei uns dann wieder so ein bisschen, man hat dann auf die eigentlich recht gut aufgestellt sind, da hat man nochmal additional was drauf gepackt. Und das ist auch genau der Grund, warum natürlich die Anbieter wie EcoVadis da viel, viel stärker im Markt sind und viel mehr Aufmerksamkeit bekommen werden, auch was das Zuliefern von Daten betrifft, als es wahrscheinlich ein VSME bekommen wird. Bei EcoVadis, das ist wirklich, die haben mittlerweile eine Marktmacht. Wenn man da entsprechend einen Downgrade bekommt, dann hat das einen konkreten finanziellen Impact, weil dann unglaublich viele Kunden entweder nachfragen oder abspringen. Von daher ist es, glaube ich, recht schwierig einzuschätzen, welchen Effekt der VSME hier haben wird in Sachen Vereinfachung für Zulieferer.
Ja, danke Tanja auch nochmal für den Hinweis. Wir hatten in dem Rahmen der Untersuchung beim Entwurf, hatten wir auch mit EcoVadis sprechen können und wissen, dass Natürlich ist es zum einen eine Blackbox, was konkret abgefragt wird, aber zum anderen ist es, wird auch dort immer betont, dass man eben eine andere Aufgabe hat als jetzt nur diese Informationsvermittlung, sodass man aufgrund dieser anderen Aufgabe letztlich auch andere Abfragen noch machen muss. Und wir sehen das auch aus allen Interviews oder Austauschen, die wir wirklich hatten, dass das auch so ein, ja, so eine Schnittstelle sein kann, je nachdem, wie dort der VSME auch eingearbeitet wird, berücksichtigt wird, vielleicht auch proportionalitätsmäßig mit berücksichtigt wird, kann das dann Auswirkungen haben. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ja, dann würde ich auf die Equity-Investoren eingehen, die verständlicherweise diese Unternehmensperspektive wichtig finden und für sich auch benötigen. Aber natürlich sind das auch typischerweise Stakeholder, die sich jetzt erst mit dem VSME befassen, seitdem klar ist, dass der potenzielle Anwendungsbereich erhöht wird. Denn auch wenn man mal in ein KMU investiert, investiert man typischerweise eigentlich dann vielleicht in gelistete Unternehmen oder in große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern und eher dann so an die 1000 Mitarbeitern. Also die KMUs sind hier nicht wirklich im Fokus. Was für diese Investoren dann aber wichtig ist, ist, dass wirklich die Anforderungen, die sie selber erfüllen müssen, sich eben auch in dem VSME widerspiegeln, dass die Daten vergleichbar sind, dass man dass man gegebenenfalls auch eine Prüfung hat der Daten oder zumindest Angaben dazu, wie die Daten generiert wurden, wie die Datenqualität sichergestellt wurde. Also das sind dann wirklich schon auch Anforderungen. Natürlich ist Vergleichbarkeit und Datenqualität immer wichtig, aber hier erkennt man wirklich auch schon die Unterschiede auch in der Anforderung, die man typischerweise eben Anforderungen an Kapitalmarkt oder eben auch vielleicht nicht Kapitalmarktunternehmen sieht. Was wir hier auch gesehen haben, ist, dass es so einen gewissen Fokus derzeit noch gibt auf Klima, aber auch andere Themen, die abgefragt werden. Also das war nur der Fokus auf Klima, aber andere Themen werden dann nicht unbeachtet gelassen. Interessant fand ich auch hier das, was Robert schon angesprochen hatte. Es ist schwierig für die Nutzer der Informationen, gerade wenn ich so große Unternehmen mir betrachte, zu evaluieren, welche Informationen sind jetzt wirklich wesentlich. Denn der VSME sieht keine Wesentlichkeitsanalyse vor. Und das macht es eben nicht nur einfacher für die KMUs auf jeden Fall, für die Mikros ohnehin, aber für die großen Unternehmen, und Robert hatte ein Problem eben schon angesprochen, dass dort die Gefahr gesehen wird, dass man des Greenwashings hier sich verdächtig macht, weil man eben die Angaben macht nach dem If-Applicable-Ansatz, aber nicht danach, wie wesentlich sie eigentlich sind, weil man diese Wesentlichkeitsanalyse ja im Zweifelsfall nicht durchführen muss. Und das ist auch etwas, was die Equity-Investoren umtreibt, weil sie sagen, also es ist schon wichtig, dass wir die Informationen, die dort gegeben werden, auch als die Informationen verstehen können, die wesentlich sind für das Unternehmen. Also hier ist vielleicht tatsächlich so ein Punkt, wo man dann bei dem Review des VSME auch nochmal drauf eingehen kann. Wir hatten ja auch ein Gespräch mit EFRAG schon zu den, also einfach weil wir auch ja ständig mit auf Arbeitsebene sozusagen dort im Gespräch sind und haben auch schon mal die vorläufigen Ergebnisse hier vorgestellt. Und da gab es die Rückmeldung, dass im Markt tatsächlich schon so ein Mixed-Modell beobachtbar sei. Wir haben das nicht gesehen, aber dass die Unternehmen für bestimmte Angaben dann einfach sagen, okay, da begrenzen wir das auf die wesentlichen Informationen, ohne dass dies aber derzeit konzeptionell in dem VSME so vorgesehen ist. Das andere, was wir noch bekommen haben an Rückmeldung, ist, dass wirklich so ein Fixed Set of Indicators bevorzugt werden würde. Derzeit hat man ja diese Freiwilligkeit des C-Moduls und die Unternehmen können aber auch nur das B-Modul und einige Indikatoren aus dem C-Modul wählen, sodass man dort also den höchstmöglichen Grad an Harmonisierung eigentlich nur erreichen würde, wenn die Unternehmen wirklich durchgängig B- und C-Modul anwenden würden und nicht diese Freiwilligkeit hätten. Auch die Frage nach sector-specific Sets of Indikatoren kam von beiden Equity-Investoren, die wir gesprochen haben. Meines Erachtens ergibt sich das einfach auch mit der Größe der Unternehmen, die hier von diesen Equity-Investors betrachtet werden. Und den letzten Punkt, Data Quality, den hatte ich schon angesprochen, dass das ganz wichtig ist und dass man hier sich vielleicht, selbst wenn es nicht jetzt geprüft werden muss und auch keine Zertifizierung vorliegt, dass man sich zumindest so eine Angabe noch vorstellen kann, wie denn eigentlich die internen Kontrollprozesse geprüft werden oder dass sie geprüft wurden und ja, um da so ein bisschen mehr Sicherheit zur Datenqualität zu bekommen. Und damit gebe ich wieder an Robert für die Banken.
Danke, Kathi. Ja, Banken haben relativ viel zurückgemeldet und ich gucke mal jetzt, dass ich das dann nicht dopple, was schon von anderen angesprochen wurde, nur kurz erwähne. Also das Wesentliche für die Banken im Sinne von Kreditgebern war es, die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken der Kunden zu identifizieren und zu sehen, wie werden diese Risiken eigentlich in den Unternehmen gemanagt. Grundsätzlich gibt es die Bereitschaft, die VSME-Daten auch in die internen Modelle, die Kreditinstitute nutzen, zur Risikobewertung zu integrieren. Aber Voraussetzung ist, dass es halt dann auch wirklich weitflächig angewendet wird und im Moment, so wie ich das auch verstanden hatte, auf den Delegated Act gewartet wird, dass es Rechtssicherheit gibt. Also dass man jetzt ein Set an Informationen hat, was nicht mehr verändert wird, so dass der Aufwand, diese Modelle auch an diese Datenpunkte anzupassen, sich tatsächlich auch lohnen würde. Wie gesagt, schon erwähnt, auch Finanzinstitutionen als Nutzer von VSME-Informationen brauchen sowohl Informationen aus dem Basis- als auch aus dem Zusatzmodul. Und zusätzlich erwähnt wurde auch, dass eben die Datenqualität ein großes Bedenken ist, also dass die halt stimmen muss. Und da wurde von einem Kreditinstitut beziehungsweise von einem Anbieter von Ratingmodellen dann zurückgemeldet, dass es sogar bevorzugt würde, wenn dann keine Informationen veröffentlicht würden, anstatt nicht verlässliche oder von schlechter Qualität, beziehungsweise dass dann auch dargelegt werden sollte, wenn Informationen veröffentlicht werden, beispielsweise zu Scope 3, ob die auf eigene Messungen oder auch nur auf Schätzungen basieren, um die Datenqualität besser einschätzen zu können. Und grundsätzlich, dass nicht nur Informationen, also falls es einen Konzernnachhaltigkeitsbericht auf VSME-Basis gibt, dass die Informationen ja auch in dem Tochterunternehmen vorliegen müssten, dass für die Einschätzung, wenn Kredit an Tochterunternehmen vergeben würde, eben die Informationen auch auf Ebene des Tochterunternehmens vorliegen müssten und dass da eben ein Konzernbericht eben auf oberer Ebene dann nicht ausreichen würde, sondern man bräuchte dann schon die Informationen auf Ebene der Tochterunternehmen. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen gröber zusammen. Es gibt auch Bedenken, wie gesagt, auch von den Banken hinsichtlich der Wesentlichkeit von Informationen, beispielsweise wenn es mehrere Standorte gibt von Unternehmen, beispielsweise mehr als 60, muss dann erstmal jeder dieser Standorte angegeben werden, muss man für jeden dieser Standorte Wasserverbrauch, Stromverbrauch angeben. Oder macht es dann nicht Sinn, da doch eine Art Wesentlichkeit, oder besser gesagt, sie bräuchten nur die wesentlichen Informationen. Es wurde zurückgemeldet, dass der NACE-Code, der für die Sektoreinteilung im VSME verwendet wird, manchmal nicht fein genug ist und feiner strukturiert werden kann. Dass es Informationen auch geben müsste zu den Verfahrensweisen, Richtlinien, künftigen Initiativen zum Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft, dass da es interessant wäre, auch einen Zeithorizont zu haben, wann diese umgesetzt werden, bis wann diese Ziele erreicht werden und wenn es künftige Initiativen gibt, ob schon mit der Umsetzung begonnen wurde oder ob das reine Absichtserklärungen sind, weil dann wäre das nämlich anders einzuschätzen. Ich gucke hier nochmal durch. Scope 1, 2, das hatten wir alles schon. Angaben zur Biodiversität. Im Moment im VSME ist es nur standortbezogen, dass man angibt, ob Standorte, das hatten wir vorhin angesprochen, in der Nähe oder in Gebieten schutzbedürftiger Biodiversität sind. Aber auch daran interessiert sind zu fragen, inwieweit ist denn das Geschäftsmodell eigentlich meines Kunden dann abhängig oder betroffen vom Biodiversitätsverlust oder überhaupt von Naturkapital abhängig und wie wirkt sich das auf dieses Geschäftsmodell aus? Das ist dann was im Zusatzmodul unter C4 berichtet werden könnte. B5 selbst, wie gesagt, Basismodul greift dazu kurz, weswegen das ein weiterer, also ein konkreter Punkt ist, warum Informationen aus dem Zusatzmodul benötigt werden. Dann wurde gesagt, dass Angaben zu B8, B9, das sind Sozialstandards beispielsweise, die Fluktuationsrate, dass die sehr stark variiert je nach Sektor und Vergleiche schwieriger macht, als auch bei kleineren Unternehmen, die zu arbeitsbedingten oder meldepflichtigen arbeitsbedingten Unfällen und Todesfällen, dass es für kleinere Unternehmen kaum Sinn macht und dass Banken auf diese einzelnen Metriken individuell gar nicht nutzen, sondern Sektordurchschnitte nutzen, weil das einfach viel zu stark variiert ist, da keine sinnvollen Aussagen auf dieser Basis möglich sind. Ja, Banken auch zurückgemeldet, jetzt springe ich hier runter zu C3, die bräuchten an sich auch individuelle Rückmeldung zu C3, zu den Treibhausgasemissionen weil sie sonst auf Sektordurchschnitte zurückgreifen, aber dass diese Angabe, die ja freiwillig ist im VSME, hilfreich wäre für Banken. Im Zweifel würden sie aber wie jetzt auch schon auf Sektordurchschnitte zurückgreifen, weil die bekommen von kleineren Unternehmen Scope 3 so gut wie gar nicht gemeldet. Und ich glaube, von dem Punkt, den ich angesprochen habe, das waren die wesentlichen, Kati, dann hättest du jetzt noch 4 Minuten für die Service Provider.
Ja, wunderbar. Genau, wir haben so mit Service Providern gesprochen, die sich, die eben für Kunden anbieten, Nachhaltigkeitsinformationen einzuholen, auszuwerten oder zu erstellen auch. Und dort haben wir, die haben halt einen sehr weiten Einblick in den Markt und in den Bedarf und haben sich auch sehr intensiv mit den VSME befasst und sind schon der Meinung, dass für ihre Kunden, also Banken oder auch kleine Unternehmen, der VSME grundsätzlich geeignet ist. Was wir immer wieder hören und worüber sich, glaube ich, auch alle im Klaren sind, ist, dass es immer zusätzliche Informationsanforderungen geben wird, was ja auch vom Ziel so definiert ist, dass man gesagt hat, jetzt nicht 100% Harmonisierung, aber wenn man irgendwie so bei 80% landen würde, dann wäre das schon ein großer Fortschritt. Und was dort auch gesehen wird, ist, dass wirklich der VSME zunehmend Anwendung findet, was wir als ja sehr positives Feedback auch aufgenommen haben. Robert hatte das schon angesprochen mit Scope 3 und wir haben das auch durchweg eigentlich gehört von den Anwendern, wie wichtig diese Scope 3 Informationen sind. Zum einen dann eben auch aus Anwendersicht bei den Full-ESRS, dass man sagt, ja, man muss nicht mit Primärdaten arbeiten, sodass auch dieser Druck von den KMU beispielsweise dann auch weg wäre. Zum anderen aber auch, dass zum Beispiel von den Service-Providern hier auch gesagt wird, wenn man dort so ein bisschen Übung mitbekommt, dann ist das auch etwas, was man durchaus machen kann. Die haben jetzt zugegeben, dass sie sich damit Tag ein, Tag aus befassen, aber sie sagten, eigentlich ist es etwas, wo man viel mehr Standardisierung noch reinbringen kann und dadurch auch das erleichtern würde, diese Angabe bereitzustellen, die für alle so wichtig ist. Und deswegen hier auch der Vorschlag zum Beispiel, dass man so eine EU-weite Datenbasis hat, um da dann entsprechend die Emissionen auch ermitteln zu können. Und ansonsten eben auch noch Vorschläge im Detail, aber ich glaube, dabei lasse ich es jetzt erstmal bewenden. Vielen Dank.
Danke, Kathi. Dann seid ihr soweit erstmal mit der Vorstellung der Ergebnisse der einzelnen Stakeholder-Gruppen durch. Gibt es da noch Alexandra Schädler?
Genau, ich hätte noch mal eine Frage. Inwieweit zum Beispiel die Stakeholder-Gruppe der Beschäftigten einbezogen wurde? Also, vielleicht habe ich das jetzt nicht so richtig mitbekommen, weil ich eben mal ganz kurz draußen war, aber das, was ich gehört habe, war jetzt von dieser Seite niemand einbezogen, richtig?
Nee, das stimmt. Und zwar vor dem Hintergrund auch, dass man bei dem VSME geht es ja um die freiwillige Berichterstattung. Und wir haben uns mit den Stakeholdern befasst, denen die Unternehmen auch diese Informationen zur Verfügung stellen. Es wird ja keine Veröffentlichung der Informationen geben, sondern das ist meistens aus einem 1:1-Verhältnis, aus einem Bankkredit, aus einem Investorenverhältnis. Und auf die Stakeholder haben wir uns fokussiert, die eben auch hier typischerweise die Informationen nachfragen und auch diesen ja von den Unternehmen mit den entsprechenden Informationen versorgt werden. Dass natürlich darüber hinaus auch die Beschäftigten ganz viele Nachhaltigkeitsinformationen bekommen. Ich glaube, das ist unstrittig, aber von der Anwendung des VSME sind das eher diese Stakeholdergruppen, unserer Erfahrung nach.
Ja. Ja gut, ich meine, ich sag mal durch die nicht vorhandene Wesentlichkeitsanalyse, ne? Also die ja für eine große Gruppe der zukünftig freiwillig zu Berichtenden sozusagen entfällt, also zukünftig, ja, entfallen ja auch Punkte der Stakeholder-Einbindung und somit eben auch sozusagen wichtige Elemente der Risikoidentifikation. Also insofern wäre das für mich schon sehr relevant gewesen.
Genau. Ich verstehe, was du sagst, dass diese Stakeholder, also dass die Mitarbeiter eine wichtige Stakeholdergruppe sind, wenn es um diesen typischen Prozess geht, Wesentlichkeitsanalyse überhaupt, Identifizierung von Themen. Allerdings muss man eben bei dem VSME sagen, hat eine andere Systematik. Und also wenn wir jetzt fragen würden, ob die Mitarbeiter mit den Informationen, ob diese Informationen, die der VSME bereitstellt, ob das gute Informationen sind, dann wäre die Systematik ja so, dass wir dann auch sagen würden, bringt es rein oder bringt es nicht rein in den VSME. Aber die Unternehmen sind ja nicht verpflichtet, dieser Stakeholdergruppe gegenüber Informationen bereitzustellen. Also das ist, es ist ja wirklich ein freiwilliges Informationsinstrument. Aber
das habe ich schon verstanden, aber es geht ja im Prinzip auch nicht nur über den Status, es geht ja nicht nur um den Status quo, sondern es geht ja letztendlich auch darum, was sozusagen die Anforderungen an einen VSME wären, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da sind zumindest ich sag mal, für die zukünftig, also unter diese sozusagen freiwillige Berichterstattung fallenden Unternehmen, die ursprünglich unter die ESRS-Berichterstattung gefallen wären, ja absolut relevant.
Ja, ich verstehe das. Das ist diese Diskussion, müsste es eigentlich unterschiedlich ausgestaltete freiwillige Standards geben, je nach Größenordnung. Ich verstehe die Diskussion sehr gut. Wir haben das auch mit aufgenommen. Das spiegelt sich auch in dem wieder, was wir hier an den Ergebnissen haben. Und wir können das gerne nochmal besprechen, auch intern und auch gerne mit dir zusammen, wie man da so eine Einbindung, wie das Sinn machen würde und was wir machen könnten. Also können wir gerne auch nochmal im Nachgang besprechen.
Absolut, weil ich meine, also das ist ja auch Kern der Nachhaltigkeitsberichterstattung, eben die Einbindung der Stakeholder. Also insofern, wenn es darum geht, sozusagen eine Bewertung des VSME vorzunehmen, der ja jetzt für sehr viel mehr Unternehmen Gültigkeit haben wird als vorher, dann wäre es für mich absolut selbstverständlich, eben sozusagen die auch alle Stakeholdergruppen mit zu integrieren, ja. Mhm.
Okay, dann würden wir das nochmal separat aufgreifen mit Alexandra Schädler. Ja, die würde dir nochmal ein Gespräch führen.
Ja.
Und nochmal ein bisschen drüber sinnieren, was man da sinnvollerweise machen kann. Also wir haben ja dann auch verschiedene zeitliche Perspektiven damit drin. Das kann man vielleicht da nochmal irgendwie versuchen mit zu berücksichtigen. Ich sehe jetzt nur, wir haben jetzt in der Pipeline, in Anführungszeichen, wir haben um 11 Uhr den Knowledge Hub. Das heißt, die Diskussion jetzt für heute erstmal hier beschließen.